Das ist ganz geil.
Einmal Dongsun und dann.
Ich weiß nicht, ob du es in Dongsun kriegst, aber wir sind ja auch woanders.
Ja.
Aber du bist ready? Wir können
Ja.
anfangen.
Ja.
Tamam?
Tamam.
Chikuzel?
Chikuzel.
Sawatte krach?
Ich kann das gar nicht aussprechen gerade.
Wie, kannst du nicht?
Nee, Savat. Savatikra.
Sawatte krach.
Ach, Savadikab.
Ja.
Savadikab. Und herzlich willkommen bei Jungs Podcast.
Nein, ich mache den Anfang. Das ist mein
Ach so.
Podcast, Mann.
Aber ich
Jenny.
bin doch dein Gast.
Let's
Sei doch mein
go.
Gastgeber. Okay. Ich bin jetzt ruhig.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer wundervollen neuen Folge
Von unterwegs.
Jimmy, why? Von unterwegs. Und zu Gast habe ich meinen sehr hochgeschätzten Freund Jimmy. Und wo sind wir, Jimmy?
Ja, wir sind gerade auf Koh Samui, eine Insel von Thailand.
Ja.
So ziemlich das Malle von Thailand, wenn man es so sehen will.
Aber ein besseres Mal, also nicht hart, außer ein bisschen Chow Wang.
Genau.
Aber hier,
Chow
wir
Rang
sind
heißt
im
wirklich eine Gegend
Paradies.
hier. Ja, wir sind hier in einem Paradies. Das ist dann auf der guten Seite von Malle.
Ja.
Und das Geile ist, es hat halt übelst den Asia-Flair und diesen Paradies-Flair. Es ist alles noch so schon zum Teil unberührt. Und man hat sich darauf konzentriert, das schön zu lassen. Überall
Also
Massagen.
wir sitzen ja aktuell auch am Strand, hier am Beach. Man hört hier bisschen Meeresrauschen, Menschen natürlich auch. Das kriegen wir nicht
Gefiltert.
gefiltert. Oder Jimmy geht gleich rüber und brüllt: Ruhe hier, wir nehmen auf.
Ich bin der Bräutigam. Seid mal alle ruhig.
Aber wir haben hier jetzt, also ich habe hier wundervolle 10 Tage verbracht, 8 Tage, na fast 10 Tage. Und hatten halt auch einen wundervollen Anlass, wo ich dir jetzt auch nochmal herzlichst gratuliere. Es war wundervoll. Jeder hatte Pipi in den Augen. Jimmy hat geheiratet.
Ja, Dankeschön für die Glückwünsche.
Aber
Ja.
bevor wir zu dem Thema kommen, wollen die Leute wissen, wer du bist. Wie würde deine Profilbeschreibung in kurz und knackig auf LinkedIn oder Instagram heißen?
Kurz und knackig. Jimmy Tah, Tänzer, Entertainer, Sozialarbeiter.
Und verheiratet.
Und mit D verheiratet.
Ja, aber erzähl mal, wie war so der Ablauf, Hochzeiten?
Ja.
Also auch ganz spannend ist halt, Jimmy hat mich getoppt, er hat viermal
Getoppt.
geheiratet.
Also bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, würde man aber fragen, welchen Zusammenhang ich zu Jung stehe. Ich bin Jungs Macher. Jung ruft an und ich mache. Das ist so ziemlich
Aber ich
unsere
mach doch auch für
Berufsbezeichnung.
dich einfach.
Ja, du bist mein Macher. Das ist ja alles gut. So.
Geben und nehmen.
Jung sagt springen, ich frage, wie hoch?
Same,
Und Jung
same.
sagt, spring rüber und ich frage, kriege ich zumindest noch einen Gürtel? Aber meistens habe ich keine Antwort drauf. Ja.
Aber irgendwie klappt's immer.
Natürlich klappt es immer, wenn man so lange befreundet ist und Vertrauen da ist, dann kann ich auch eine Melone mit einem Schwert zerschneiden.
Okay, ich würde sagen, wir packen mal das Thema 4 Hochzeiten zum Ende hin und gehen halt zum Anfang, to the beginning.
Zum Anfang
Kannst du
zurück.
dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben und wo wir uns kennengelernt haben?
Also, wie sonst auch immer, bei krassen Berlinern, wo kann es anfangen? Natürlich fängt es in Marzahn an.
In the Ghetto.
Damals gab es eine Halle, in der Leute getanzt haben oder Tricking gemacht haben
War das die
und
Meroer Allee?
ich glaube, das war an der S-Bahnhof Ahrensfelde sogar. Also nochmal
Oh.
so richtig tiefstes Marzahn. Ey, geil. Einfach. Aber das ist halt so, da war eine Turnhalle voll mit Tänzern oder mit Leuten, die Tricking gemacht haben. Und ich gehörte zu den Tänzern, die dort waren. Hatte dort viel Spaß gehabt. Mit 15, Alter. Ich glaube, mit 15 war das.
Ja, das ist schon sehr, sehr lange her.
15 heißt bei uns unser halbes Leben ungefähr, ne? Also
Ja.
vor ein halbes Leben her schon. Und wir haben dort halt gechillt und getanzt. Und das ist halt mit, so ist es halt mit 15. Du machst nicht alles auf Teufel komm raus und alles ist geil und alles muss sofort perfekt sein, sondern du chillst und tanzt. Und bei Jung war es, er chillt und macht Tricking.
Ja, ich habe Tricking gemacht. Das ist schon eine sehr, sehr verrückte Zeit. Und da kannte ich dich noch anders. Da hast du noch komplett anders ausgesehen.
Aha, aber ich glaube, innerlich bin ich der gleiche geblieben. Also ich war da wasserstoffblond. Also für die, die es nicht wissen, ich bin so ein Typ mit schwarzen Haare, brauner Haut, so ziemlich so der Asiate. Und damals hatte ich halt wasserstoffblonde Haare und ich glaube
Ja,
sogar blaue Kontaktlinsen. Ich
ja.
hatte da halt meinen Super Saiyajin-Modus, weißt du, wie diese.
Aber ich habe dich verehrt für den Style.
Für den Style hattest du mich verehrt, sag das mal meiner Familie. Bei dem war es so, ey, das hast du jetzt schon gemacht, ja, okay. Ich glaube, als ich dann in Vietnam war, wurden mir auch die Haare geschnitten, direkt Glatze.
Wirklich?
Ja, Mann.
Okay.
So kannst du dich erscheinen.
Direkt gelünscht, ey.
Ja.
Crazy. Und wir wissen ja, dass du Tänzer bist.
Genau.
Wie kam es dazu? Was sind deine Inspirationen? Wie kam es dazu, Tänzer zu werden? So von deinen Einflüssen und Werdegangen her.
Also ich sag's mal so undramatisch wie möglich. Ich hatte Karate damals gemacht, Kampfsport.
Hey, warum bist du nicht bei Kampfsport geblieben? Ich bin Kampfsport geblieben.
Tatsächlich, weil mich der Konflikt gestört hat. Das heißt, immer wenn ich auf eine Meisterschaft ging, stand mir jemand gegenüber, der mich unbedingt verprügeln wollte. Und das, obwohl wir, es gibt ja Kyokushin-Karate, wo du halt im Vollkontakt gehst, aber ich hatte dieses Karate, wo es um Punkte ging.
Ah.
Und mir ging es dann irgendwann auf den Sack, dass ich halt die ganze Zeit die Kampfkunst eigentlich ausübe und andauernd mit irgendwelchen Leuten zu tun hatte, die einen auf fressen wollen. Oder dass es immer darum geht, dass ich jemand anderes ins Gesicht haue.
Ah, das ist super schade, weil Kampfkunst...
Und Kampfsport sind zwei verschiedene Sachen.
Genau, hat halt sehr, sehr viel Philosophie. Ich hatte zum Glück einen Trainer gefunden, dem war es wichtiger, Philosophie und die Hintergründe und die Geschichte dahinter einen beizubringen, als cool auszusehen und einen auf die Fresse hauen.
Und bei mir war es dann auch irgendwann so, ey, du hast diesen Kampf verloren. Und ich habe richtig im Ring gemerkt, dass ich halt keinen Bock hatte auf diesen Kampf. Also wirklich so richtig keinen Bock, weißt du? Ich wüsste, ich könnte gewinnen, aber eigentlich habe ich halt keinen Bock zu gewinnen. Nicht unter diesen Umständen. Und dann war damals so ein Fest unter Vietnamesen. Da hatten wir Karateka eine Karate-Show gemacht. Das war auch schon wieder cool. Und die Tänzer hatten eine Tanzshow gemacht. Und es waren schon sehr hübsche Tänzerinnen dort.
Richtig hübsche Tänzerinnen, ja?
Es waren sehr hübsche Tänzerinnen dort. Und ich mochte die Philosophie, die sie in Tanzen hatten, weil... Die haben sich trotzdem schön bewegt.
Ja.
Haben sich trotzdem sportlich bewegt. Der Mann auch Tänzer, die haben sich auch sportlich bewegt. Aber sie hatten keinen Konflikt ausgelöst.
Ja.
So. Und es war nicht so ein Macho-Gehabe, wie ich das dann bei mir irgendwann im Karateverein hatte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, dann hat mich eine Sozialarbeiterin angesprochen und gesagt, komm doch mit vorbei, weil das war ein Social-Projekt, Marzahn.
Ja.
Halt, ne? Und hat gesagt, komm doch mal mittanzen. Und dann habe ich da gesagt, na gut, dann komme ich mal mit und habe dann schnurstracks mit dem Karateverein aufgehört, vielleicht sagen wir es mal lieber so, mit dem Karateverein aufgehört, die Kampfkunst noch in mir behalten und bin dann rüber zu Tanzen gegangen. Heutzutage kennt man mich auch damit, dass ich schaffe, Kampfkunst und Tanzen zu kombinieren.
Mhm.
So, also einer meiner beliebtesten Shows war mit einem Fächer aus Kung Fu.
Geil.
Ja.
Geil, das ist richtig cool. Ist diese Sozialarbeiterin auch die Person gewesen, die dich dazu geführt hat, Sozialarbeit jetzt aktiv auszuführen?
Weil damals habe ich gemerkt, was eine Sozialarbeiterin in mir ausgelöst hat. Die hat mir Perspektive gegeben und so. Die hat mir halt auch so gezeigt, so, wow, wenn nur eine Person an dich glaubt, wie viel du für dich selber schaffen kannst. Kannst
teilweise Berge versetzen.
Richtig. Und wenn ich sage, okay, dann werde ich Sozialarbeiter werden, wenn ich anderen Leuten die Möglichkeit geben kann, damit Berge zu versetzen.
Okay.
Das ist ein Traum.
Das ist ein Riesentraum, besonders halt bei unserem Background, wie wir erzogen wurden, wie standen, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber wie stand deine Familie zu den ganzen Entscheidungen?
So gar nicht. Das war eine ganz harte Sache für mich. Mann, du bist ja auch Filmemacher. Also nicht auch, sondern du bist ja Filmemacher.
Ich kenn den Struggle,
du bist auch Künstler. Du kennst den Struggle. Eigentlich hattest du anfangs nur zwei Optionen. Und zwar war das Arzt oder Anwalt. Und wenn du nicht schlau bist, dann studier zumindest BWL. So war die Aussage der Eltern damals.
Hey, same.
Ja. Und dann so, ey, okay, und wenn das gar nicht klappt, Alter, und wenn du wirklich nicht mal ein Abitur schaffst, so als ob es das Schlimmste auf der Welt wäre, ey, dann mach zumindest Polizist. So war die Aussage meiner Familie damals. Und das waren, als ich zu tanzen ging, war es natürlich, hey, ich dachte, das machen nur Mädchen. Was machst du davon? Das macht doch keinen Sinn, das ergibt nichts, davon kriegst du nichts, das macht dir doch kein Geld. Obwohl ich damals dann schon Berliner Meister war, ne?
Oh.
Also das war dann so 2-3 Jahre trainiert mit der Gruppe damals, Crazy Climax, Shoutout. Und damals waren wir auch damals Berliner Meister in der Mittelstufe. Und hat meine Familie halt nie interessiert. Und dann wollte ich auch noch Sozialarbeiter werden, das ging für sie auch noch ganz durch. Und meine Geschichte fing tatsächlich auch damit an, dass ich einer der ersten Vietnamesen war, die nicht auf dem Gymnasium waren. Ich bin ja relativ alt für den Vietnamesen unserer Generation.
Mhm.
Ne? Das heißt, es gab sozusagen vor unserer Generation gab es noch Vietnamesen, die eingewandert sind. Und unsere Generation sind die ersten Vietnamesen, die halt in Berlin geboren sind. Deswegen vergleichen sich diese... In Deutschland geboren, genau. Deswegen vergleichen die Eltern diese Vietnamesen besonders gerne. Und ich war unter aller Sau, weil ich habe es nicht auf dem Gymnasium geschafft. Und meine Familie hat sich sehr geschämt dafür. Da war schon richtig Hoffnung um alles verloren.
Ja, aber ich glaube, das hätte nichts daran geändert. Also bei mir ist es ja so, weil Eltern so viel vergleichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die machen so ein Battle. Wer hat das schlechteste Kind, weil die das Kind aber so schlecht reden.
Oh.
Also zumindest bei meinen Eltern war das so. Ich dachte mir so, ist das so ein Battle, wie kacke dein Kind ist?
Wie kacke ist dein Kind, ja. Das ist aber eine Form von falscher Bescheidenheit. Das hat mir irgendwann ein Vietnameser erklärt. Mein Cousin hat es mir erklärt, das machen die Vietnameser. Ich bin so bescheuert. Das ist doch, du machst doch dein Kind schlecht dafür. Und dann haben sie gesagt, ja, aber sie wollen auch nicht arrogant wirken. Und dann so, ja, okay, aber doch nicht auf die Kosten des Kindes, Mann.
Ja.
Aber Vietnam.
Aber das ist schon krass.
Alles Bauern.
Aber deswegen meine ich ja, es macht ja einen riesen Unterschied, ob du supported wirst.
Ja.
Also, ja, das Guasoi.
Ja.
Hab
wie
ich
ein Apfel essen, oder?
Ja, das ist halt auch was ganz anderes. Musst halt, darfst nur nicht zu laut schmatzen, mein Podcast.
Okay, ich schmatze das mal zu Ende.
Und das ist halt so ein Riesending. Es ist halt sehr, ich weiß ja nicht, wie deine Erziehung war, es war schon wenig Liebe, wenig zwischenmenschlich, sehr distanzierte Erziehung.
Andere Form von.
Und ja, es ist eine andere Art von Liebe. Also die arbeiten ja auch hart für die Familie, das ist halt das Ding, ne?
Richtig.
Und deswegen haben die auch weniger Zeit für Familie gehabt, so Zwischenmenschliches.
Mhm.
Aber auch keine Zeit, um das Kind zu supporten. Und
ja. Es
ist so krass, wenn du Support bekommst in jungen Jahren.
Ja. Und was das war bei mir halt die Sozialarbeiterin und meine Tanzgruppe. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich heute noch tanze, weil ich genau 1:1 lernen konnte, wie stark es mich gemacht hatte.
Ja, verstehe ich vollkommen. Also ich hatte keinen Support.
Nur du hattest mich.
Ich hatte dich und ich habe es einfach durchgezogen.
Ja, das stimmt. Du warst richtig. Du warst nochmal richtig allein, weil unter den Vietnamesen war es zum Beispiel so, dass ich irgendwann der Tänzer war.
Ja.
Und unsere Tanzgruppe kannte jeder, man hat uns als Tänzer geschätzt. Aber von dir war nur, ich habe von dir irgendwann immer gehört, wie du dein Filmding durchziehst.
Ja.
Und das war halt krass. Das war, ich habe dich supportet, aber kein anderer, den ich kannte, kannte dich oder hat von dir dann erzählt.
Ja, ich habe ja auch angefangen mit Schauspiel damals.
Du warst richtig allein. Ja, genau, mit Schauspiel. Da hatten wir uns bei dem Casting wieder gesehen für Cloud Atlas, wo wir beide wussten, wenn wir beide in den nächsten Raum gehen, werden wir nackig stehen.
Oh Mann, das war sehr witzig, dass wir uns wieder gesehen haben. Aber das ist schon krass. Also das prägt einen auch sehr hart. Also muss ich sagen, für mich war es dann so prägend, ey, ich zeig's dir nicht, ich kann es schaffen.
Ja.
Ich mach's. Das
erinnert mich an Kingdom Hearts. Kennst du das Spiel?
Ja.
Wer kennt Sora, das? Sora ist halt der Weg des Lichtes gegangen mit all seinen Freunden. Und Rico, eigentlich sein bester Kumpel, hat gesagt, du, ich muss den Weg des Schattens gehen und geht dann alleine in diese Schattenwelt da durch.
Ja.
Mit Mickey Maus.
Mit Mickey.
Also du hattest Mickey Maus, falls dich rettet. Aber Mickey Maus hat Rico auch schnell verlassen.
Das ist schon.
Und dann ist man alleine da durchgegangen. Und das sind halt zwei Wege, um Stärke zu finden. Ne?
Ja.
Die einen finden Wege durch andere, durch Support. Das war jetzt mein Weg, durch Licht. Und du bist echt einen krassen Weg gegangen, was sehr viel Kraft kostet. Und wo ich immer noch dazu stehe und heute immer noch sage, jeden, den ich dir vorstelle, wenn jemand fragt, wer ist Jung? Ich sage, Jung ist der Stärkste.
Oh,
so, aber du hast echt einen krassen, schweren Weg hinter dir.
Ich habe immer noch einen krassen, schweren Weg
und
vor mir.
Und du bist immer noch in den krass, schweren Weg vor dir. Aber du bist nicht mehr nur auf der Schattenseite. Du hast auch deine Supporter jetzt.
Ich habe
jeder jetzt Seite. Du hast all deine Freunde, das sehe ich ja.
Und ich supporte halt auch jeden. Ich bin der Erste, sagt, wie kann ich helfen?
Richtig.
Was kann ich tun, dass ich dich unterstützen kann auch. Ne? Das ist mir wichtig halt, weil Entwicklung geschieht nur, wenn du Unterstützung gibst und dein Wissen weitervermitteln kannst.
Nicht jede Couch kann man alleine tragen.
Das stimmt, gar keine Couch. Wobei eine Kindercouch vielleicht kann.
Ja, ich weiß nicht, also Jung ist nicht umsonst der Stärkste. Er trägt schon Sachen, wo ich echt dastehen würde und sage, ey, dafür braucht man mindestens 3 Menschen.
Was prägt dich so? Was hat dich in deiner Erziehung, in deinem Lebenslauf bisher alles geprägt, neben Tanz und Sozialarbeit?
Ich bin ganz ehrlich, was mich am meisten geprägt hat, ist meine Erwartungshaltung, die ich vom Leben hatte, weil ich so viele Animes geguckt hatte. Und da rede ich zum Glück von Kinderanimes. Also es gibt auch diese abstrakten Animes, auf die ich jetzt stehe, ne, wo so übelst die Kacke passiert. Aber ich rede tatsächlich von Digimon so, weißt du?
Digimon, Dragon Ball, Digimon, die erste Dragon Staffel.
Ball. Dragon Ball hat gezeigt, dass du immer für alles kämpfen kannst, egal wie aussichtslos die Situation ist.
Und für deine Freunde einstehst.
Und für deine Freunde einstehst und dass du im schlimmsten Falle aller Fälle deine Freunde mit Dragon Balls wiederbeleben kannst.
Ja. Das, Jimmy, das ist auch entsprechend der Realität. So ich, funktioniert das.
Ich habe zu Hause zufällig alle 7 Dragon Balls. Wenn es zu weit ist, probiere ich es aus. Nur dafür nutze ich die Dragon Balls. Und Digimon hat halt, was Digimon krass gemacht hat, es hatte diese 7 Werte, diese 7 Wappen aufgezählt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du einfach nur dich danach orientierst, dann hast du eigentlich das ganze Rezept, um ein für dich gesundes, gutes Leben zu führen. Und danach habe ich mich orientiert und ich finde, ich führe ein für mich gesundes, gutes Leben.
Ja.
Vielleicht fehlt noch sowas wie ein Wappen des Chills. Weil chillen kann ich noch nicht so gut.
Ja, du bist halt auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Weil ich glaube, mein Vater wird auch arbeiten, bis er umfällt. Ja. Also ich habe auch schon öfters gesagt, ich arbeite, bis ich irgendwann umfalle.
Das ist ja auch, also die vietnamesische Kultur sagt es ja auch, wenn die Leute tot sind, kriegen sie erst ihr Schreien. Also wenn du chillst, dann bitte, wenn du tot bist, und dann verehren wir dich auch dafür.
Bisschen hart.
Bisschen aber hart, okay. Aber ja.
Ich werde irgendwann eine Statue von uns allen machen.
Von uns allen?
Ja, wie Hokage.
So in eine Wand?
Nee, an so einen Fels.
An so einen Felsen? Okay.
Unsere Köpfe überall.
Das finde ich cool. In irgendein Gebirge, was eh keinen interessiert, so.
Nee, ich dachte, wir kaufen irgendwann halb Koh Samui, so.
Verstehe nicht. Hab nicht das Gefühl, dass man hier alles kaufen muss, um alles zu machen, was man will.
Haben ist besser als brauchen, Jimmy.
Ja.
Aber wie war denn so deine Reise zu deinen Berufen jetzt? Also wovon lebst du denn hauptberuflich? Von der Sozialarbeit? Oder kannst du auch von Tanzen leben?
Ja, aktuell habe ich die freie Wahl. Also ich kann rein finanziell kann ich von beiden leben.
Oh, das ist krass.
Wenn ich will. Also ich muss dann sozusagen den Pace erhöhen. Ich sage einfach, ich gebe mehr Kurse, Tanzkurse und gehe noch mehr rum für Workshops. Dann kann ich vom Tanzen gut leben. Oder ich sage halt, ich erhöhe meine Stunden, die ich als Sozialarbeiter mache und lebe gut von der sozialen Arbeit. Es ist tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, ich bin der Sozialarbeiter, der tanzen kann lieber. Das heißt, ich mache lieber die Sozialarbeit und setze das Tanzen mit ein, um die Leute zu erreichen, um sich zu stärken, als den Tanztrainer zu spielen und dann limitiert innerhalb von 90 Minuten versuchen, sich zu stärken, weil ich möchte das geben, was mir damals die Sozialarbeiterin gegeben hat. Ich möchte nicht mich darauf konzentrieren, nur Tanzschritte zu geben und nur dafür zu sorgen, dass Leute tänzerisch erfolgreich sind, wenn es so viel mehr im Leben gibt als nur Tanzen.
Was machst du denn alles bei der sozialen Arbeit und was willst du vermitteln und geben?
Das ist eine sehr gute Frage und meine Sozialarbeit besteht daraus, entweder, also ich sag mal, es gibt eine Mittellinie, es gibt 2 Arten von Menschen, mit denen ich arbeite, die einen, denen geht es gut und die brauchen nur Förderung. Das heißt, du hast einen Traum, dir geht's gut, du kannst leben und du hast einen Traum und ich helfe dir, deinen Traum zu erfüllen. Fertig. Willst du zum Beispiel Eislaufen lernen? Hast du noch nie Eislaufen gelernt, noch nie Connection gehabt? Ich sorge dafür, dass du einen Eislauftrainer und eine Eislaufhalle bekommst. Und dann gibt's noch die sozusagen unter der Linie sind, die nicht fähig sind oder die nicht die Möglichkeit bekommen haben, zu leben, sozusagen genug zu leben, um zu träumen. Und da sorge ich dafür, dass sie auf den Standard kommen können, dass sie endlich anfangen können zu träumen. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel verschuldet sind. Es gibt Jugendliche, die verschuldet sind. Jugendliche, die aus der Schule rausfliegen. Unser Schulsystem ist total für den Arsch. Fliegst du einmal aus der Kurve raus und verfehlst die nächste Chance, wieder reinzukommen, dann kommst du schwer in die gleiche Schule wieder rein oder überhaupt in irgendeine Schule. Du bist dann sozial voll ausgeschottet zum Beispiel. Oder halt nach der Schule, wenn du keinen Ausbildungsplatz findest. Und da ist mein Job, mit denen dafür zu sorgen, alles klar, ich muss gucken, wie du sozial reinkommst wieder, damit du deinen Lebensstandard bekommst, noch bevor sie noch tiefer sinken oder halt, egal wie tief sie sinken, sie sozusagen auf den Meeresspiegel wieder hochzuholen.
Du bist sozusagen ein Auffangbecken, um sie wieder aufzubauen.
Genau. Und sobald sie diesen Level haben, wo sie wieder träumen können, dann helfe ich mit denen an ihren Träumen zu arbeiten.
Das ist sehr schön gesagt.
Ja.
Das ist, das, was du sagst, wünsche ich mir irgendwie in meiner Jugend. Ich glaube, dann hätte ich noch mehr erreicht oder noch
stärker. Und deswegen nehme ich diesen Beruf an, um den nächsten Dschungel, den ich sehe, genau diese Hoffnung zu geben. Ja.
Das ist schön. Also es ist auch wichtig, aber leider in meinen Augen halt auch zu wenig gefördert, dein Beruf.
Total wenig gefördert, ja.
Und du tust ja auch sehr viel für die vietnamesische Community, wie ich rausgenommen habe. Also vietnamesische Kinder speziell,
genau,
ne?
Genau.
Das meine ich. Weil es ist halt trotzdem schwierig. Ich gehe mal von aus, als deutsch aufgewachsener Sozialarbeiter kannst du dich nicht so gut hineinfühlen wie ein vietnamesischer Sozialarbeiter. So denke ich mir das. Ist das auch so?
Es ist tatsächlich so, das ist nicht von mir abhängig, wie gut ich mich hineinversetzen kann, sondern es ist tatsächlich davon abhängig, wie sehr der Vietnamese sich darauf einlassen will, weil...
Und sich öffnet, wa?
Und sich öffnet, weil sie haben auch heute, auch wenn es jetzt schon die nächsten 15 Jahre sind, Jung, die haben auch die gleichen Ängste wie wir. Ja. Die wissen auch nicht, ob sie das sein wollen, was Eltern sein, denen vorgeben wollen, also was eigentlich sozusagen ein generationsübergreifendes Problem insgesamt ist. Die vietnamesische Erwartungshaltung ist immer noch dieselbe. Und was ich aber heutzutage erlebe, ist aber, dass es viele Vietnamesen gibt, die zum Beispiel von Vietnam nach Deutschland kommen und sagen, hey, ich bin überfordert.
Ja.
Und ich bin gerade allein damit. Und das ist eine Perspektive, die habe ich jetzt neu verstanden, dass die Eltern, ich habe ja immer damals gesagt, Mann, wir, die Kinder, wir müssen uns gegen die Eltern, wir müssen immer alles geben, müssen immer volle Power geben, auch wenn das hart ist. Und ich erlebe jetzt, ich bin jetzt in der Stufe, wo ich die Eltern erlebe, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, was mein Kind gerade von mir will. Weil das Kind so deutsch ist, dass sie mit ihrer vietnamesischen Erziehung total überfordert sind.
Ja.
So. Okay. Also, die stehen dann vor mir und sagen so, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will das Kind jetzt am liebsten schlagen. Weißt du so? Klingt jetzt hart, aber so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Opa meine Eltern haben mich damals in Vietnam geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt hiermit umgehen soll. Ich darf sie nicht schlagen.
Ja.
Was heißt das denn jetzt? Und dann sage ich, naja, wir können einen offenen Raum machen, darüber reden. Manchmal begleite ich sie auch sogar für diese ersten Gespräche. Und dann merken sie erst, es geht so krass anders. Aber sie selber wurden so anders erzogen, dass wir diese Perspektive gar nicht
haben. Ich bin halt klassisch auch mit Fragen erzogen, leider. Mm. Und mit weniger Kommunikation, weswegen ich...
mit zurechtweisen, ne? Quasi.
Ja, also ich wurde halt auf... Beziehungsweise Vietnam ist ja sehr, wie heißt es? Kommunistisch.
Genau.
Sehr auf Gehorsam getrieben.
Genau, genau.
Und so wurde ich auch erzogen, weswegen ich halt sehr, sehr viel arbeiten musste, um selber selbstständig zu sein, meine Meinungen und meine ideellen Werte ausdrücken zu können.
Ja.
Weil vorher war so, also man merkt es immer noch oft in meiner Art und Weise, dass ich erstmal horche, abwäge, mache ich mit, mache ich nicht mit, ist mir dieser Konflikt und dieser Widerstand dagegen was zu sagen, wert oder nicht. So.
Ja.
Und das ist halt trotzdem sehr tief.
Das ist richtig tief, ne? Beziehungsweise, wenn du was sagst, dann hast du erstmal damit noch stundenlang, tagelang zu kämpfen über dem, was du gesagt hast.
Ja.
Weil du hast ja sozusagen gegen die Harmonie gehandelt.
Ja.
Du hast dann gefühlt für dich dein Ego über die Harmonie gestellt und dann muss man übelst viel kämpfen. Und im Endeffekt bei dir gegenüber ist es so, war es ein Klacks eigentlich so.
Ja. Ja. Also ich bin ja halt auch wenig Ego-Mensch. Also ein bisschen Ego habe ich schon, aber wenig Ego-Mensch. Ich bin eher harmoniebedürftig und mehr so gemeinschaftlich, schön kommunistisch gemeinschaftlich.
Ja.
Alle mit so nach dem Motto, ne, wenn alle an einem Strang ziehen, dann sind wir am stärksten.
Richtig, so sieht's aus.
Aber es ist halt super schwierig. Und wie ist die andere Welt, das Tanzen?
Das Tanzen ist...
Du unterrichtest?
Genau.
Du tanzt aber auch selber noch auf Meisterschaften.
Also ich unterrichte, das heißt, ich habe regelmäßig Unterrichte in Tanzkursen, die ich gebe, aber ich gehe auch auf Workshop-Tour, das heißt, hin und wieder werde ich gebucht, hier und da, ein paar Mal im Jahr und fahre dann halt europaweit und unterrichte den Leuten sozusagen meinen Tanzstil, mein Mindset.
Ja.
Und zwar wird dann tatsächlich gefragt nach meinen sozialarbeiterischen als Tänzer. Ich gehe rum und stärke die Leute in ihrem Mindset. Das ist sozusagen das, wo ich mich gerade im Tänzen am meisten erkenne. Und ich gehe auch rum und gebe Shows. Also zum Beispiel mit Shelly, die hast du ja jetzt auch kennengelernt hier.
Ich habe sie in mein Herz geschlossen.
Ja, die ist super toll, ne? Die ist super toll. Super angenehm, super stark, charakteristisch super heftig. Und wir machen zusammen Shows. Das nennt sich Barkama, die Gruppe.
Ja.
Wir mischen uns zwischen Nakama und Barka. Das heißt... Dumme Kameraden, weißt du so? Weil wir halt so, man weiß halt, mit den besten Freunden kannst du richtig gut Scheiße bauen.
Ja.
Und das ist so unser Konzept. Und wir gehen auch auf Turniere, Meisterschaften und machen auch gerne mal so Videoprojekte. Wir machen eigentlich alles gerne, wo wir echt sagen, boah, das ist gerade da, wo wir als Tänzer aufblühen, wo wir auch gar nicht drauf achten. Und das ist das Problem, was ich meistens habe, wo du dann immer zu mir kommst. Jimmy, damit produzierst du nichts. Aber das ist mir egal, weil was ich am Ende habe, ist ein Ergebnis, womit ich glücklich bin. Ohne jetzt irgendwelche Zahlen oder irgendwelches Geld zu generieren. Aber gleichzeitig kostet das mir sehr viel.
Genau deswegen meine ich ja, Jimmy, das lohnt sich nicht wirklich.
Aber ich mag einfach das Produkt an sich und das ist das, was wir dann mit der Energie machen. Ja. Aber generiert habe ich damit noch nicht viel, nee. Außer mein Glück.
Du, so am Ende ist ja eh die Frage, was hast du mit deinem Leben vor? Richtig. Willst du glücklich werden? Richtig. Willst du ein Imperium aufbauen?
Richtig.
Viel Geld haben? Aber ich habe auch schon viel gelesen und gehört, Millionär oder Milliardär sein macht einen nicht glücklich.
Nein, aber was einen glücklich macht, ist nach 3 Hochzeiten die Traumhochzeit zu haben. Und zwar die 4. Hochzeit.
Ja, ich hatte aber noch eine Frage noch zum Abschluss für deine Arbeit, dein Arbeitsleben.
Ja.
Profitiert das eine vom anderen?
Unglaublich.
Und wenn in welcher Form?
Es profitiert, also du musst dir vorstellen, es profitierte schon, als die Sozialarbeiterin zu mir kam und mit mir sagte, komm Jimmy, komm mal mit zum Tanzen.
Ja.
Da hat doch schon diese Kombination so krass profitiert, dass aus mir halt ein Sozialarbeiter rauskommt, der jetzt andere Leute mit Tanzen begeistert.
Ja, aber was nimmst du aus Tanz zum Beispiel in die Sozialarbeit mit und was nimmst du aus Sozialarbeit zum Tanz mit?
Weißt du, wenn ich für mich tanze, dann erkenne ich manchmal die Welt anders. Ich tanze, ich bewege mich und spüre plötzlich Gefühle, die ich in mir habe und eine Dimension, die ich in mir habe, die ich noch nie gesehen habe. Weil ich einfach sage, ich muss jetzt nicht reden, ich muss jetzt nicht kognitiv sein, sondern ich muss einfach nur fühlen. Und das bringt so eine innere Seite von mir heraus, die ich vorher nie gesehen habe. Es gibt mir immer wieder Perspektiven. Und das Gleiche nehme ich dann davon heraus und bringe es rüber in die Sozialarbeit, wenn ich mit anderen Menschen arbeite. Ich versuche aus denen rauszuholen, die innere Seite, damit sie merken erst, woher der Frieden kommt. So. Weil der Frieden kommt ja, wenn du all deine Seiten kennst und die miteinander harmonieren können.
Mhm.
Und was wir aber tun, ist, dass wir uns von der Gesellschaft so krass eine Seite ausprägen, dass wir gar nicht hören, was die andere Seite ist. Und oft komme ich durch diese Selbstempfindsamkeit an mir selber, da fange ich auch an zu verstehen, mit den anderen mir gegenüber zu harmonieren, zu resonieren,
zu
viben. Und dann spüre ich mit dem, wie ich das halt rausholen kann. Und wenn ich darf, dann tanze ich auch mit den Leuten, mit denen ich in der sozialen Arbeit zu tun habe. Und das ist dann manchmal voll krass, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der eigentlich voll steif ist, weil er zum Beispiel ein Mensch ist, der ängstlich ist, der immer nachdenkt, bevor er redet. Immer. Und zwar so, dass du spürst, dass er nachdenkt. Und ich einfach sage, ey, lass mal den Flow laufen. Mhm. Und er sich dann wundert, warum seine Arme sich hochheben, ich seinen Kopf halte, nach zu mir ziehe und er sich plötzlich spürt, wie er die ganze Wucht, die sein Körper hat, sozusagen ihn von alleine trägt, so, weißt du?
Oh, wow.
Das ist dann eine Erfahrung. Und dann kann ich halt mit der Person, das ist das Tänzerische. Ich hole alles Emotionale raus, alle Moves raus.
Aber auch in einem Flow ein.
Genau. Und deswegen finde ich halt lustig, dass es ein Wort Emotion, auch das Wort Motion drin ist.
Ah.
Als ob das schon immer zusammen gehörte. Und dann, danach reden wir darüber. Und dann so, boah, was war das eigentlich? Und ich frage einfach nur, was war das eigentlich? Und dann kommen sehr viele soziale Themen, die wir besprechen.
Ach, krass.
Ja.
Sehr, sehr spannend und
fließt unglaublich ineinander.
Ja, und dann fließt es halt zu auch diese energetischen Flüsse fließen ja auch von Mensch zu Mensch und zueinander.
Genau, und jeder Mensch ist ein Leuchtfeuer für den anderen.
Und dann gibt's ja auch so Connecting Points einfach.
Richtig.
So wie die Connection zu deiner Frau Thora, Judith Thora.
Thora Scarlett.
Thora Scarlett.
Ist ihr Deckname.
Ja.
Agent Scarlett, ja.
Das ist super schön, erzähl mal. Also von euren 4 Hochzeiten. Willst du bei der ersten anfangen oder willst du beim anderen? Nee, wir fangen von vorne an in Richtung Antrag. Okay. Das würde mich voll interessieren, weil ich kenne die Vorgeschichte. Ich weiß ab dem Punkt, als du beschlossen hast, das können wir gerne den Zuhörenden erzählen, wenn du magst. Ja. Als du beschlossen hast, ich heirate Judith und wolltest einen Ring kaufen, aber du hattest nicht das Geld dafür. Ich habe dir auch, kannst du erzählen, ich habe dir auch angeboten, ich kann es auch upfront bezahlen.
Wir haben alles an, du hast mir alles angeboten. Du hast mir die Welt angeboten, damit ich das kriege, was ich will und das ist meine Frau.
Weil ihr gehört zusammen, das habe ich von Anfang an so gesehen.
Aber ich habe es geschafft.
Ja.
Also, man muss dazu sagen, also Judith und ich, wir kennen uns jetzt 11 Jahre. Und wir sind auch schon, davon sind wir 11 Jahre verheiratet, zusammen.
Verheiratet?
Wir sind 11 Jahre
verheiratet. Dann hättest du mir aber schon erzählen müssen.
Wir sind elf Jahre zusammen und konnten uns durch dick und dünn kennenlernen. Das war eine sehr tolle Zeit. Und ist auch eine sehr tolle Zeit. Und eigentlich waren Judith und ich von Anfang an so, boah, eigentlich heiraten muss nicht sein.
Vielleicht, oh krass.
Höchstens wegen den Steuern. Ja. Wir haben ja zum Beispiel, Jung und ich, wir haben mit zwei Freunden auch so Elemente aufgeteilt. Wir sagen mal, Jung ist die Erde, er ist der Standhafte, die vier Drachen, genau, er ist der Drache der Erde. Und ich bin eindeutig der des Windes, weil ich so ein Freigeist bin. Und das stimmt ja auch, ich bin ja halt wirklich ein krasser Freigeist. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich war noch nie so frei wie mit dieser Frau.
Hm.
So, ja. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, okay, ich will diese Frau unbedingt heiraten. Und war damals frisch mit dem Studium fertig.
Ja.
Und die Idee war auch unserer Seite, dass wir, wenn, also heiraten ist eigentlich kein Thema, immer noch nicht. Ist doch egal. Dann heiraten wir nicht oder heiraten wir doch. Aber irgendwie war ich dann so wirklich so, diese Frau beflügelt mich so sehr. Mit ihr kann ich sein. Also will ich unbedingt mit ihr auch auf die nächsten Stufe sein und zusammen sein.
Ja.
Und dann habe ich schon so die ein oder anderen Hinweise bekommen, wie ihr Traumring aussehen soll. Und das ist so ein Witz, Alter. Ich gehe in den ersten Juwelier und sag so, guck mal, ich möchte diesen Ring haben. Es gab eine Internetseite.
Ja.
Und er so, das ist aber nicht in der Mode. Ist ja egal, ich möchte ja den Ring haben.
Also man muss auch sagen, dass, man muss auch sagen, dass ihr Riesenfreunde von Fantasy seid und
genau.
Tora auch hart Fantasy.
Unser erstes Date gemeinsam war, dass wir zusammen auf der PSP Monster Hunter gespielt haben.
Geil.
Freedom United. Ich habe hier so die Steuerung beigebracht, aber sie war schon gut.
No chance.
Also ich habe so mit meinem Langschwert gespielt, so ein auf edel, ja, und sie kam einfach mit dem Hammer da drauf gekommen. Weißt du, das sagt sehr viel über den Charakter aus, wenn jemand sagt, ich nehme den Hammer.
Ja, hau drauf.
Hau drauf, genau. Ich mache Filet, aber sie nimmt den Hammer. Das war schon geil.
Du warst jetzt beim Juwelier dann und wie ging es dann weiter?
Also ich war beim Juwelier und war beim ersten Juwelier, beim zweiten Juwelier, beim dritten Juwelier und die haben zu mir alle gesagt, nee, das ist halt nicht in der Mode, das gibt's nicht. Und dann wollte ich auch ihren Verlobungsring nicht so normal mit einem Diamanten haben, sondern ich wollte es mit einem grünen Stein haben, mit einem Smaragd.
Erzähl mal, beschreib mal den Ring, in welche Richtung.
Oh, dieser Ring sieht so ein bisschen keltisch aus, ein bisschen elfisch aus. Das heißt, du hast so mehrere Stränge, die in einen Knoten eingehen. Und dort, wo dieser Knoten eingeht, da ist ein großer smaragdgrüner Stein.
Oh, also wie man aus
Herr der Ringe
oder sonstiges
genau, kann, oder? Hätte mittendrin bei Herr der Ringe mitspielen können.
Geil.
Ohne Probleme. Das ist der Verlobungsring, den sie hat. Und damals habe ich nach eins gesucht, was so ähnlich aussieht. Und jeder Juwelier sagt zu mir so, ey, geht nicht. Er sagt, ja, okay, aber das ist ja das Verlobungsring für meine Frau. Was mache ich dann?
Ja.
Und alle sahen dann zu mir so, naja, dann musst du deine, wie nennt man das?
Deine Messlatte.
Deine Messlatte
runterschrauben. Oder deinen Anspruch
runterschrauben. Genau, dann musst du deinen Anspruch runterschrauben. Und ich sag so, hä? Ich sag zu den ersten zwei, der hat zu mir gesagt, ich sag, sag mal, bist du bescheuert? Also guck mich dann so an, wie bescheuert, ich bin der Juwelier, so, weißt du, also bist du bescheuert, es geht um meine zukünftige Frau, es geht um die Frau, die ich über alles liebe. Wenn es etwas gibt, wo ich meinen Anspruch nicht runterschrauben werde, dann ist es sie.
Mhm.
Alles andere, gerne, du kennst mich, ich bin harmoniebedingt, Kompromiss, kein Problem.
Aber
hier gibt's keinen Kompromiss, sie kriegt das, was sie verdient, und sie verdient das Beste. Dann bin ich beim vierten Juwelier gegangen, die so, ja, das wird wirklich schwierig. Ich habe gesagt, ey, wenn sie mir jetzt auch noch kommen mit Kompromisse und Dings runterschrauben. Ja, das geht um die Frau meines Lebens. Ich will, dass sie das Beste kommt. Und weißt du, was die vierte Juwelierin dann zu mir macht? Sie sagt, hier ist eine Karte. Du wirst sie jetzt, wenn du dich beeilst, kannst du jetzt noch hinfahren, die Person erreichen. Der ist ein Goldschmied.
Ja.
Der macht dir einfach das, was du dir wünschst. Die
machen das trotzdem, genau.
Genau, die machen das einfach kassen, machen dir das, was du wünschst. Ich wusste gar nicht, dass es so einfach geht.
Wusstest du nicht?
Nee, bin ich hingefahren. Habe gesagt, hey, ich würde gerne Verlobungsring, das, dies, das. Und dann, weißt du was? Gut. Das ist jetzt der Juwelier hat gesagt, oh, das ist aber ein schöner Ring. Weißt du was? Darauf habe ich richtig Bock.
Geil. Darauf habe ich richtig Ist halt Bock. Mal was anderes, weil es aus der Mode ist, beziehungsweise nicht Trend war.
Genau.
Freuen sich halt, weil Goldschmiede sind ja auch super kreative
Menschen. Sind ja auch Künstler, genau.
Und haben dann halt richtig Bock drauf.
Der hatte richtig Bock drauf. Und dann war dort und dann habe ich halt den Preis bekommen. Wir reden jetzt nicht über den Preis. Meine Frau weiß immer noch nicht, wie teuer das war.
Okay.
Und das Erste, was ich machen musste, war Jung anschreiben und sagen, okay, Jung, ich werde meiner Frau einen Antrag machen. Ich werde diesen Ring holen. Der kostet aber so und so viel. Und ich werde den abrattern und raten. Falls aber was passiert mit mir, weil damals kam auch Corona und man wusste nichts und ich bin ein Asthma, ich leide unter Asthma.
Ja.
Falls etwas passiert mit mir, ist es mir leider egal, Jung. Kannst du für mich die Kosten dann übernehmen?
Ich so, ja, sofort.
Jung war dann, ja, sofort. Und wie man hört, ich lebe noch.
Ja.
Und ich habe auch alles selber bezahlt. Und
du wolltest halt auch nicht Geld von mir upfront haben, damit du halt Kredit- oder Abzahlungskosten tragen, also vermeiden kannst.
Das war egal, einen Kredit habe ich genommen.
Das war dir scheißegal.
Mir geht's bloß darum, dass selbst wenn ich nicht mehr da bin, dass meine Frau weiß, ich liebe dich über alles und hätte die Ewigkeit mit dir genommen.
Ja.
So. Hatte richtig Panik damals, weil einfach, das war so, jeder Asthma-Erkrankte und Corona war einfach eine miese Kombo.
Ja.
So, und dann waren wir in der, wie heißt es? Schweiz? Sächsischen Schweiz?
Sächsische Schweiz war das, ja.
Waren an so einer Aufsichtsplattform.
Aber du musst auch vorher erzählen, dass du den Ring zu Hause versteckt hast.
Alter, es war so lustig.
Und ich habe immer angeboten, ey, du kannst es bei mir verstecken, das ist kein Problem.
Weil du hast einen Tresor.
Ja.
Und ich habe den Ring 1,5 Jahre vor ihr versteckt, weil sie dachte so, ja, okay, das kann noch ein bisschen dauern, aber ich war schon die ganze Zeit ready. Hab nur auf den richtigen Moment gewartet, dann kam halt Corona und dann war ja, Mann, es war ja Plan C, was wir hatten mit, wie die Verlobung stattfinden sollten.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich versteck für meine Frau, der einzige Ort, für den sie sich am wenigsten interessiert, witzigerweise, sind meine Pokale vom Tanzen.
Ja.
Weil die berührt sie einfach nicht. Und das ist ja okay, das ist halt Jimmys Ding so. Und dort drin habe ich den Ring versteckt. Und meine Frau hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, sie hatte eine Langeweile gehabt, so wirklich so, nee. Ich glaube, sie hatte fertig ihre Aufträge gehabt und hatte nichts
Jobs zu tun. Jobs sind ausgefallen dann auch.
Genau, Jobs sind auch ausgefallen, sie hatte nichts zu tun gehabt und hat dann übelst den Putzteufel sie gefangen. Und sie sagte, oh, ich putze jetzt mal in den Schrank aus, werde richtig alles schick machen und die Pokale umstellen. Und das war für mich dann so, ja, Schatz, ist eine gute Idee, weißt du, mach doch. Ist doch eine tolle Idee, dann machen wir einmal die ganze Wohnung neu. Ist doch eine super Idee. Aufgelegt. Voller Panik, Jung angerufen. Jung, meine Frau will jetzt die ganze Wohnung umputzen. Ich schnapp jetzt den Ring und komm damit zu dir. Mega witzig. Dann war es erstmal von den 1,5 Jahren, war es nochmal ein halbes Jahr im Jungs Tresor.
Ja.
Geil. Einfach wirklich in den Tresor zu den wertvollsten Sachen. Deinen wertvollsten Papieren liegt einfach mein Verlobungsring noch dazu, ne?
Ja, da war es sicher. Und ne, hat er am Ende geglückt. Ihr seid dann in die Sächsische Schweiz gereist.
Ja. Auf der Aussichtsplattform geguckt, haben uns die Bastei angeschaut. Ich habe schon den Ring aus der Tasche rausgeholt und Judith sagt dann in dem Moment, boah, die Aussicht gefällt mir gar nicht.
So. Oh, krass.
Ah, ich war so. Pack den Ring wieder ein. Ja, gefällt mir auch nicht. Wollen wir uns vielleicht umdrehen? Also du siehst halt die Bastei, ich kann es schon verstehen, das ist halt menschlich gebaut, das ist halt nicht Natur.
Judith Natur ist, halt, ist
ein Mensch. Judith ist halt eine Elfe, sie ist naturgebunden und so, weißt du so? Also drehen wir uns aber so mit dem Rücken zur Bastei, zu dem Grund, warum du eigentlich zu dieser Aussichtsplattform gehst. Und da, oh ja, diese Felswand gefällt mir. Also schön, dass es dir gefällt. Komm, ich mache ein paar Fotos, guck zu mir, ich nehme meine Candykamera, fotografiere so, wie sie zu mir guckt und sagt, oh, weißt du was, Baby, dreh dich doch einmal zur Wand um, so mit dem Rücken zu mir, so richtig stylisch. Ja. Dreh dich zur Wand um, ich nehme meinen Ring, knie mich hin und dreh ich jetzt nochmal zurück. Dreh dich zurück und zack, Ring war vor ihr. Und ich habe noch nie, also Judith ist ja vom Ton her ein bisschen brauner, auch.
Also, ja.
Und sie wird nicht so schnell rot.
Ja.
Oh, sie war so rot an dem, sie war, in dem Moment war sie so rot.
Oder so ein Weißer.
Genau.
Ja.
Sie war so richtig rot. Sie war so richtig, alle Emotionen waren durcheinander und ich konnte sie richtig in ihren Augen sehen und da hat sie einfach ihr Ja geglückt.
Was ging bei dir durch?
Bei mir ging durch, dass sie andauernd gesagt hat, sie möchte nicht in Jogginghosen ihren Antrag bekommen und ich hatte einfach übelst die Jogginghose.
Okay. Aber mehr ging da dir nicht durch?
Ja, mir ging so vieles durch. Mir ging sowas so, halt, so wie du mich erkennst. So, irgendwie ist es nicht ganz perfekt, aber wenn ich sie sehe, dann ist es irgendwie doch perfekt. Und was lustig war, ich habe halt, sie hat ja gesagt, dann bin ich aufgestanden, der Ring immer noch in den Kasten, weil ich habe immer nur gesehen, wie man das im Fernsehen macht. Weil,
ja.
Ne, damit die Kinder sind vom Fernsehen, wurden vom Fernsehen erzogen. Und ich habe nie gesehen, ich habe immer gesehen, wie jemand den Antrag Ja gesagt hat, dann haben sie sich umarmt, dann haben sie sich geküsst, aber ich habe nie gesehen, dass man danach den Ring
ran
an den Person an den Finger ran macht.
Warum? Was?
Und dann war ich so, okay, fertig, soll ich jetzt zumachen? Und sie guckt mich dann so an, immer noch am Stottern, du musst ihn jetzt an meinen Finger ran machen. Und dann, okay, dann mache ich den jetzt ran. Und dann habe ich übelst die Panik bekommen, weil mir dann in dem Moment klar wurde,
passt die Ring,
wir sind auf einer riesengroßen Aussichtsplattform, ganz oben in den Bergen. Und wenn mir dieser Ring jetzt wegflutscht, dann landet er im Wald bei irgendeiner Elster im Nest. Alter, in dem Moment war wirklich so, meine Hand hat dann gezittert und dann rübergezogen, hat alles geklappt, Judith hat mir noch geholfen, sie hat Ja gesagt. Genau, jetzt sind wir 4-mal verheiratet.
4-mal?
4-mal.
Ey, was für eine Tortur, muss ich sagen. Ich habe ja auch geheiratet.
Das ist eine Tortur.
Aber was ich nicht mitgemacht habe, ist die Hochzeit in Vietnam.
Ja.
Da würde ich gerne mehr erfahren. Also, weil Standesamt ist ja sehr unromantisch.
Genau. Also, wir sagen mal das Ziel. Unser Ziel war auf jeden Fall, und dann war seit der Verlobung haben wir alle unsere Freunden Bescheid, also alle unsere guten Freunden Bescheid gegeben. Herr Leute, wir wollen heiraten Und wir spüren das, also das war so ein richtiges Bauchgefühl und es sollte so sein. Auch obwohl ja. mitten Corona war. Wir haben dann gesagt, wir wollen heiraten, Leute, und wir würden es vorbereiten. Und wirklich, wir freuen uns zusammen. In 2-3 Jahren wollen wir heiraten. Spart schon mal euer Geld. Weil wir wollen in Koh Samui heiraten. Also jetzt hier genau, ja. wo wir sind. Weil es soll eine Strandhochzeit sein. Es ist ein bisschen orientiert an Scrubs, wo der Hausmeister geheiratet hat.
Oh.
Es soll die unglaublich schöne Hochzeit sein, weil warum? Man heiratet nur einmal im Leben, dachte ich. Stellt sich heraus,
man macht
auf, auf dem Weg zu Traumhochzeit mussten wir noch 3-mal vorher. Also das erste Hochzeit war die standesamtliche Hochzeit, so wie du es gesagt hattest. Relativ unromantisch, obwohl ich sagen musste, unser Standesamt war im Pankow, dieser Standesamt.
Mhm.
Da war auch alles grün und elfisch und das war auch schon wieder mega cool, ein Holzprodukt, grün Holzprodukt.
Ich glaube, Schöneberg hat ein Schloss sogar.
Schöneberg hat sogar ein Schloss, also das ist echt, in Neukölln habe ich gehabt, Neukölln.
Ah.
Und das war echt krass, also das war echt schön. Und, aber Judith hatte da zum Beispiel noch nicht ihr Hochzeitskleid an, den sie heute anhatte, sondern war sozusagen einfach gekleidet für das Standesamt.
Ja.
Und danach sind wir ja zu unserem Sushi unseres Herzens gegangen.
Ja.
Roji. Und haben wir dann alle dort fett gegessen und getrunken.
Ja.
War geil. So, und da war für mich so geil. So, das war wirklich so. Und dann hat jemand gefragt, und wie ist es, wenn ihr jetzt verheiratet seid? Und so, nö, das war irgendwie so, dass es sein musste. Das
aber, war wirklich aber auch so vom diese Gefühl. Frage, ja. Es ändert sich ja nichts. Wir sind dieselben Menschen.
Wir sind dieselben Menschen.
Halt nur mehr gebunden ja. mit einem Ring.
Es fühlt sich jetzt so an, als ob du jetzt. Keine Ahnung. Es ist die Frage, wie, ja, wie fühlst du dich mit dem neuen Wandschrank?
Ja.
So, ja, es kommt die Zeit, wo der neue Wandschrank kommen muss. Und bei uns ist es halt die Hochzeit, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das war halt so beim Standesamt so. Und wie ist es, Heirat zu sein? Ja, es war irgendwie ist dieser Level Up notwendig gewesen und er würde passieren. Und das hat man dann richtig in dem Moment gemerkt. Ich hatte auch ein bisschen Schiss gehabt, dass ich so kalte Füße bekomme, wie im Film, weißt du? Ich habe mich ja nur nach Film orientiert.
Aber das ist mein Leben auch.
Oder dass jemand die Tür aufreißt und sagt, stopp. Weil ich habe ja auch immer Angst, dass ich irgendeine Ex-Freundin habe, die mit dem Kind plötzlich vorbeikommt.
Halt, stopp. Nein, Jimmy.
Aber, und dann war es so, nein, es war alles richtig, es war alles geil. Und das zeigt mir auch, das ist auch diese Beziehung. Es ist alles richtig, es ist geil. Und dann aber...
Die vietnamesische deutsche Hochzeit.
Gab's die vietnamesische deutsche Hochzeit. Weil Vietnamesen haben die Tradition, wenn du heiratest, dann hat es gefälligst, jeder mitzubekommen.
Aber auch, also man muss sagen, vietnamesische Kultur, auch wenn sie sehr distanziert ist,
ja.
es ist eine sehr gesellige Kultur.
Das ist eine sehr gesellige
Es wird Kultur. Alles Mögliche gefeiert.
Ja.
Das Kind ist 1 Monat alt geworden, feiern. Das Kind ist 1 Jahr alt geworden, feiern. Feier. Alles mögliche.
Richtig.
Hier, Einschulung, feiern, alles.
Aufs Höchste wird es dann gefeiert. Weil es ist halt wirklich so, die Kultur, die daher kommt, kommt aus daraus, dass in Vietnam alles Dörfer waren.
Ja.
Und zum Beispiel Hanoi besteht eigentlich nur aus Dorfbewohnern, die über die Saisonzeit dann halt in Hanoi arbeiten und leben, aber eigentlich wieder zurück ins Dorf gehen, wenn es Neujahrsfest ist zum Beispiel. Und wenn sie heiraten, dann laden sie auch immer das ganze Dorf ein, weil das ganze Dorf hält zusammen, das ganze Dorf ist harmonisch, das ganze Dorf ist so ziemlich das, was du über dich beschrieben hast, Jung, fällt mir gerade auf.
Ja.
So, und das Problem ist, sie haben diese Tradition mit übernommen in die fucking deutsche Hauptstadt Berlin, wo es halt einfach nicht mehr nur ein paar hundert Dorfbewohner sind, sondern wo es einfach mal Millionen von Menschen sind. Und dann musst du plötzlich alle Dorfbewohner diese Hauptstadt einladen und das sind dann halt einfach mal alle Vietnamesen, die in Berlin leben. Und,
also zum Glück waren es nicht alle, weil es halt hart fucking teuer wäre.
Traditionell wäre es ja alle. Und bei deiner Hochzeit waren das ja alle, wenn ich mich nicht irre.
Naja, nicht alle.
Also ich hatte
waren aber trotzdem 200-300 Leute.
Ja, also ich hatte auch nur 200 Gäste. Ja.
Ja.
Und das war so 200 Gäste, wo ich echt sagen musste, okay, tatsächlich kenne ich die Hälfte. Da war ich sehr stolz drauf.
Ich kannte nicht mal die Hälfte.
Ich kannte nicht mal die Hälfte. Und das war halt witzig, weil, weißt du, es kamen halt so viele, die gesagt haben, ich muss zu deiner Hochzeit kommen. Weil als du damals geboren wurdest, damals in den Arbeitswohnheim, wo unsere Eltern gewohnt haben, wo meine Mutter gewohnt hatte, mein Vater nicht.
Aber die Gemeinschaften sind so stark.
Da war die Gemeinschaft so stark. Die haben gesagt, damals als du geboren wurdest, wurdest du durch das ganze Arbeitswohnheim getragen. Und jeder hat dich getragen. Und jeder, der dich trägt, erwartet eine Einladung zu dieser Hochzeit. Und ich so, Alter, das ist ein ganzes Wohnheim, das du einladen willst.
Oh Mann,
das waren sehr viele. Und dann kamen die halt alle auch.
Ja. Bei meinen Eltern auch nicht anders. Aber ich habe zu meinem Vater gesagt, ey, du willst feiern? Plan du, mach du, bezahl du.
Habe ich zu meinen Eltern auch gesagt. Und das haben sie ja tatsächlich auch gemacht. Und das hat sich auch wieder, das retuschiert sich halt wieder, weil die Gäste auch wirklich großzügig sind, was ihr Geld angeht.
Das ist bei Deutschen eher weniger.
Weiß ich nicht. Das ist so?
Ja, ich hab's mittlerweile. Freie Trauung war, also, nee, wir haben extra ja auf die Einladung schon, ey, wir würden gerne Geld haben, ist alles super teuer, so.
Ja.
Wir haben nicht mal annähernd. Bei meinem Vater, die vietnamesisch-deutsche Hochzeit, der hat Plus am Ende rausbekommen und dann das was überschüssig ist,
das hat er ausgeglichen quasi, ja.
Genau.
Genau, das war bei der vietnamesischen-deutschen Hochzeit bei uns auch so. Und Judith hat mir aber irgendwann erklärt, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, wenn man reingeht, zumindest seine eigenen Kosten abzudecken. Das wusste ich gar nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Also das hat mir dann Judith erzählt, dass man so, ah, okay, bei mir ist eigentlich egal, wenn meine Gäste kommen, die müssen mir nichts geben. So war meine Einstellung. Also, aber beim Vietnamesischen war es dann zum Beispiel denen unglaublich wichtig. Die haben sich so für Judith gefreut. Und jetzt, ohne Scheiß, die Vietnamesische Hochzeit ist mega anstrengend, weil die ist mega laut.
Ja.
Die ist mega laut, die Boxen werden, die vietnamesische Tradition ist, okay, wenn die Leute laut reden, dann mache ich die Musik lauter. Und was dann aus der Tradition geblieben ist, ist nun mal, die Menschen, ihre Kehle wird nicht lauter, sondern die Musikboxen werden halt immer besser entwickelt. Ja. Und irgendwann sind die Musikboxen einfach lauter als die ganze Halle.
Aber die Musikboxen, wenn die Musikboxen lauter werden, werden auch die Leute erstmal lauter bis zum Maximum.
Genau, aber irgendwann erreichen die Stimmen die Boxen nicht.
Ja, genau.
Bloß ab da ist es schon zu laut. Und was ich da dann, ich habe es dann halt auch so ein bisschen so als, okay, dann machen wir das für die Eltern.
Genau, haben wir genauso gemacht.
Und dann kamen aber andere Eltern und sagen, hey, euch beide verheiratet zu sehen, vietnamesische Eltern, euch beide verheiratet zu sehen, zeigt mir, wie schön die Welt ist, die unsere Kinder haben werden.
Ja.
Dass es nicht so vietnamesisch sein muss. So krass, ne? Dass es nicht so vietnamesisch sein muss. Und meine Tochter hat auch einen deutschen Freund und zu sehen, wie glücklich ihr beide seid, zeigt uns auch, wie glücklich unsere Tochter sein kann.
Hm. Uff. Das ist eine harte Ansage.
Und das war dann plötzlich so, boah. Krass, weil wir sind die erste Generation Vietnamesen, die hier geboren sind. Wir sind die ersten Vietnamesen, die diese ersten Entscheidungen treffen.
Ja, diese Kultur, also wir gehen außerhalb der Kultur.
Diese Kultur neu zusammen harmonieren
oder
lassen.
Bricht,
oder auch bricht, aber halt die Kultur neu entwickeln auch. Und das hat es mir in dem Moment gezeigt. Und wir öffnen Wege für die Nächsten. Und das hat mich mehr glücklich gemacht. So, das war die zweite Hochzeit.
Aber
das
ist trotzdem eine krass harte Aussage, weil
das war
so viel hinter.
Da steckt auch so viel hinter. Du hörst auch einfach, wie dieser Elternteil, diese Eltern so, sich so viele Sorgen, Gedanken gemacht haben um ihre Tochter. Und einfach sozusagen in dem Moment, wo wir geheiratet haben, diese Bestätigung bekommen haben.
Das ist das Richtige.
Das ist,
oder das Richtige ist,
auch wenn es keiner vorher gemacht hatte. So.
Ja.
Das ist das, und nur weil es man nicht vorher gemacht hat, heißt das nicht, dass es falsch ist.
Das ist halt das Ding vielem, weil ich würde sagen, jeder hat Angst vor dem Unbekannten, aber irgendwann muss man sich trauen, in das Unbekannte reinzugehen.
Und richtig. Sagen,
hallo, ich bin hier.
Richtig. Und wenn das unsere Eltern nicht machen, dann machen wir das.
Ja.
Weil das ist nun mal unser Anspruch, den wir haben, wenn wir in Deutschland geboren sind. Und mein Großvater hat damals gesagt, weil damals hat meine Familie auch diskutiert, soll Jimmy in Vietnamesien heiraten, in Deutschland.
Ja.
Mein Großvater hat damals gesagt, wisst ihr, ich als Schweinebauer, mehr war er damals nicht, ich schicke meinen Sohn in ein Land, das ich nicht kenne, damit er dort leben kann. Wo kann ich erwarten, dass er plötzlich dass mein Enkel plötzlich mit einem Vietnamesen nach Hause kommt?
Ja.
Wie verrückt ist denn das? Sohn lebt in einer anderen Welt, dann wird sein Kind auch in dieser anderen Welt leben.
Ja.
Und ich kann nicht erwarten, dass er dann plötzlich zurückkommt und meine Welt abschließt.
Aber dein Opa hat halt schon ziemlich offen gedacht, ne? Dieses
super
Loslassen.
Weise. Für einen Schweinebauer super weise.
Ja, crazy.
Alter, das war so verrückt, als er das gesagt hat, weil der Rest der Familie hat so traditionell gedacht.
Ja.
Und dann macht mein Opa, der Oberhaupt, unser Oberhäuptling quasi, macht seine Ansage und alle so, okay, dann ist es so, Opa. Und ich stand da und dachte so, Alter, Opa, das macht halt so weise von dir, davon, dass du eigentlich nichts aus der Welt gesehen hast, außer deinem Heimatdorf.
Ja. Aber auch stell dir vor, was er wäre mit Bildung und allem. Aber okay.
Ja,
Hochzeit Nummer 2, check.
Hochzeit Nummer 3. Check. Hochzeit Nummer 3, das war
die
vietnamesische Hochzeit in Vietnam.
Oh ja. Yeah.
Und die vietnamesische Hochzeit in Vietnam heißt, du lädst das ganze Dorf ein. Jeder, der die Musik hört, ist eingeladen. Und wir hatten, jetzt ohne Scheiß, meine Familie sagt, hey, wir haben uns zurückgehalten. Und so wirklich so, was zurückgehalten? Mein Vater sagt wirklich, ja, ich habe wirklich nur die Studentenleute von damals eingeladen und Klassenkameraden. Und dann waren da halt, und unsere Familie ist auch noch groß, muss man dazu sagen. Und dann waren da halt 500 Gäste. Und ich habe gesagt, boah, Alter, 500 Gäste ist mega viel. Und meine Mutter sagt, meine Mutter, die krass auf die vietnamesische Tradition achtet, was soll ich denn sagen? Ich habe ja nur 300 Gäste eingeladen.
Was? 300?
Und 200 sind dazugekommen und jetzt kommt das Schlimme.
Jeder lebt.
Es ist immer noch nicht das ganze Dorf.
Ja.
300 Gäste eingeladen, 500 Gäste gekommen, gefühlt 300 Gäste waren eingeschnappt, weil sie nicht eingeladen wurden.
Oh, krass. Ja, ja.
Und meine Mutter war nach der Hochzeit bis zum Ende nur damit beschäftigt, zu sagen, ja, klappte nicht. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ey, weißt du was, sag denn einfach, das war meine deutsche Art, ich wollte nicht so viele Gäste haben. Und ich so, ey, wenn du es mir erlaubst, ich mach das wirklich. Dann schreibt er einfach so, mein Sohn hat gesagt, überall, mein Sohn hat gesagt. Hast du Hate? Mein Sohn hat gesagt.
Ja, aber das ist halt auch besser, weil du nicht so den direkten Kontakt mit den Leuten hast. Dann wäre ich auch lieber der Sündenbock.
Ja, und was krass ist, aber an dieser vietnamesischen Hochzeit war, es ist so viel zur Schaustellung gewesen. Das war echt, oh, das war, wenn es um meine Familie ging, war es herzlich. Aber wenn es um die Hochzeit ging, dann war das Shooting hier, Shooting da, Lächeln hier, Lächeln da, stell dich hin, sag bitte was. Das hat sich wirklich fast eher angefühlt wie, als ob die Hochzeit von Judith und mir eine politische Entscheidung wäre.
Also nächster Fun Fact, vietnamesische Kultur. Vieles ist mit Prestige bestückt.
Vieles ist mit Prestige.
Mein Vater hat ein fettes SUV, einfach nur aus Prestige. Genau. Ja, ich fahre auch ein SUV, aber nur, weil ich Technik transportieren muss.
Ey, ich hatte auf meiner Hochzeit ohne Mist das Anwesen von meinem Opa. Ist nicht so groß, weil er war nur Schweinebauer. Okay, war cool. War nicht groß genug für einen Ort zum Feiern. Bestimmt auch nicht für 500 Gäste. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben einfach die Straße, die vor sein Haus war, besetzt. Sie haben einfach besetzt, sie haben einfach ein Zelt drüber gelegt, sie haben es alles dekoriert, es sah super schön aus, kann ich später noch Fotos zeigen. Auf der einen Seite war ein Eingang.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite der Straße war ein riesengroßer LED-Bildschirm, so groß wie die Straßenbreite.
Also konntest du da eh nicht durch?
Konntest du da eh nicht durch.
Ja. Also
fertig. Haben die es blockiert einfach. Die haben einfach die Straße blockiert. Hat sich erledigt.
Sieht wie ein Straßenfest dann aus,
oder? Sieht aus wie ein Straßenfest und dieser LED-Bildschirm war einfach riesengroß. Ich dachte aber nur in dem Moment, scheiße, ich habe gar nicht den Switchport von meiner Nintendo Switch mitgenommen, weil ich hätte darauf Mario Kart spielen können.
Boah, das wäre insane,
oder geil. Smash Brothers. Aber wir hatten auch nicht die Zeit, weil wir wurden eh die ganze Zeit nur hin und her geschickt. Und es war auch so, jetzt habt ihr Zeit zum Chillen. Aber in 10 Minuten kommt der Fotograf und dann machen wir Shootings. Und
also wie ich heraushöre, das ist super anstrengend.
Es war super anstrengend. Aber meine Frau hat es halt am meisten getroffen, weil sie wurde halt die ganze Zeit hin und her geschmissen und sie kannte halt kein Vietnamesisch. Und ich war dabei und habe halt versucht, sie zu decken. Aber irgendwann war es auch für mich zu viel, weil ich musste zwischen meiner Frau und meiner Familie die ganze Zeit stehen.
Aber ist ja auch klar, weil die vietnamesische Community und Familie kennt dich.
Genau.
Aber nicht die Frau.
Nicht die Frau. Und es geht ja auch in dieser Tradition, der vietnamesischen Tradition, diese Hochzeit. Das war ja keine richtige Hochzeitfeier, sondern es ging eigentlich nur um die Vorstellung der Schwiegertochter.
Ja.
Und das ging so viel hin und her. Und es war, ich sag, für unsere Verhältnisse war es stressig. Aber man muss sagen, nimm die ganze Party, nimm die ganze Prestige weg. Und es wäre eine sehr schöne Zeit gewesen, weil wenn unsere Tante kommt und gar nicht Deutsch oder Englisch reden kann, sondern auf Vietnamesisch total begeistert auf meine Frau einspricht und ich ihr alles übersetze und dann hat die Geschichten erzählt, wie ich damals war, wie klein ich damals war, was damals unsere Vorstellungen waren und wie es sich jetzt entwickelt hat, das hatte Judith richtig glücklich gemacht. So, und wir kamen aus einem Dorf. Das heißt, in diesem Dorf, alle sind auf Judiths blonde Haare richtig ausgerastet. Judith sieht halt aus wie ein Model.
Absolut. So, Judith ist eine traumhafte, wunderschöne Frau.
Richtig. Und die sind da alle begeistert gewesen, als sie sie sahen. Weil aus dem Dorf hast du ja auch nicht diese Model-Vietnamesen, sondern dann sind es doch Dorf-Vietnamesen.
Die blonden Haare, das kennt man aus dem Dorf null.
Alter, die waren so begeistert von ihr. Und sie war halt der Superstar. Schauspielerinnen sind gekommen mit zu unserer
Schauspielerin?
Ja, Schauspielerin und Sängerin, weil es geht ja auch darum, dass die Leute halt, die dort sind.
Helden, Alter.
Meine Mutter hat irgendwelche Schauspielerinnen und Sängerinnen eingeladen. Da hatten sie auch eine zwischendurch eine Comedy-Show. Es war, gefühlt war es Paris by Night bei uns.
Also Paris by Night ist halt so eine große Show, die jährlich stattfindet für vietnamesische Community in Frankreich.
Genau.
Und das ist eine wirklich abartige Show.
Das ist sowas wie MTV Music Awards, bloß für Vietnamesen. Und das war gefühlt zusammen bei uns auf der Straßenfest. Also das war schon heftig. Und alle haben wirklich, ist ohne Scheiß, wir reden viel vom Prestige, aber ich fand schon, alle haben wirklich Judith gefeiert dafür, wer sie ist. Also
würde ich auch.
Und das
ich feier ja Judith.
Ja, mega. Mega. Aber ich meine, das waren auch Fremde, die dann gesagt haben, boah, diese Frau ist so cool und so toll.
Ja.
Kein Wunder, dass du dann so. Und dann war wirklich so, oh, dein Sohn, unser Bauernjunge hat diese Frau geschnappt. So. Und dann so, geil, ja. Das war es. Das war schön, aber es war echt anstrengend. Judith und ich waren danach echt
fertig. Genau, das müssen wir hier auch einfach nochmal höchst anmerken und auch höchst loben bei Judith. Ja. Es ist sehr, sehr kräftezehrend und besonders als Frau und dann zusätzlich als nicht-vietnamesische Frau in dieser Welt ist halt trippel und doppelt und vierfach anstrengend.
Ja.
Aber dass Judith das durchgezogen hat, meinen höchsten Respekt.
Ja, also ich sagte, der Stresslevel war hoch und sie hat den, sie hat mich dann angelächelt, als ob nichts wäre, so, weißt du? Und ich bin aber auch nur mal ihr Ehemann, ich kenne sie auch nur mal, ich weiß, es hat ihr viel Kraft gekostet.
Aber so, sie hat ja noch Energie.
Trotzdem gegeben. Hat sie Energie gehabt, mich anzulächeln und sagen, hey, ja, wir schaffen das. Ist bald vorbei. Wow. Und ich bin aber nachts irgendwann aufgestanden und hab gesagt, Alter, ich mach mit dieser Familie keinen Schritt mehr weiter. Ja, wirklich, weil danach ging es darum, dass wir nach Hanoi gehen und hat gesagt, ja, kannst du dann im Haus von unserem Onkel schlafen?
Ja.
Und dann war für mich so ein, nein, steh auf, ich bin wirklich nachts aufgestanden, das mache ich nicht mehr. Nächsten Morgen zu meiner Mutter gegangen, ey, ich will gerne nach Hanoi mit Judith, wir packen jetzt die Sachen und dann buche ich ein Hotel. Und wenn du willst, buche ich dir auch ein Hotel.
Ja.
Weil erstens, ich werde meinen Onkel, den ich seit 5 Jahren nicht gesehen habe, nicht als erstes ansprechen und sagen, hey, lass mich mal in dein Haus einziehen.
Ja.
Und zweitens möchte ich nicht, dass das von der Familie jetzt abhängig ist, sondern dann zahle ich das Geld halt selber, ist auch kein Problem. Alles jetzt, aber es soll mal jetzt mal nicht nach eurer Nase gehen, weil eure Nase nervt mich gerade mega. Das war gerade echt mega heftig.
Wie hat deine Familie darauf reagiert?
Haben gesagt, okay, kein Problem.
Okay.
Weil, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir auf unsere Familie begegnen, auch wenn wir halt immer die kleinen Kinder sind, wir sind auch immer schon über 30.
Ja,
so, und,
wir sind alt.
Das heißt aber auch immer...
war super herzlich, die hat auch angeboten. Ich meine, ich muss im April wieder nach Vietnam.
Ja.
Hey, ich kenne hier Leute, Airline, ich arbeite da irgendwie. Ja, genau. Ich guck nochmal nach, wie viel das kostet.
Sie ist super herzlich. Sie macht bis manchmal extra zu viel.
Ja.
Und manchmal nervt das. Und aber diesmal war es richtig heftig. So, aber ich liebe meine Mutter und ich liebe meine Familie sehr. Und das war super schön.
Und das Gute zum Schluss, deine Hochzeit, deine traumhafte Hochzeit in Koh Samui. Wie habt ihr das überhaupt aus dem Ausland organisiert?
Shoutout to Chrissy.
Chrissy?
Shoutout to Chrissy. Chrissy ist eine gemeinsame Freundin von uns.
Ja.
Wir kennen sie alle. Chrissy ist das Wunder der Organisationstechnik.
Sie, also sie Chrissy war auch in der geheimen Ringgruppe.
Genau.
Die Ring-WhatsApp-Gruppe. Und wir haben dich ja auch beraten immer.
Genau. Chrissy war auch da schon damals. Chrissy hat so ein krasses Organisationstalent. Super stark, super gut organisiert. Und weiß aber, wie wichtig es ist zu chillen. Das finde ich super geil. Sie weiß, wie wichtig es ist zu chillen. Und sie hat dann voll unsere Bedürfnisse getroffen und hat dann einfach, ich weiß nicht, also sie sollte Trauzeugin sein.
Ja.
Fertig. Und irgendwie hat sie dann auch die Verantwortung des Wedding Planners übernommen und hat halt hier in Kontakt mit Michelle alles gemacht, hat es geschafft, ist dann die Kontaktperson zu sein mit diesem Resort, den wir hier haben, und uns super gut zu machen. Und eigentlich, ohne Scheiß jetzt, wir haben hier, auch wenn du sagst, das sieht super schön und super traumhaft aus, aber eigentlich haben wir hier nur ein Hochzeitspaket bestellt.
Oh, krass.
So, weißt du, so wie wenn du zum Laden gehst und sagst, du bestellst ein Menü.
Also in Asien wird auch vieles einfach sehr pakethaft abgefertigt, ne?
Genau. Und dann wird halt, wir haben halt dieses Paket bestellt, das Western Package sozusagen. Und danach war es dann auch so, dass dann immer alles gefahren wurde. Aber wie wollt ihr diesen Teil vom Paket haben, diesen Teil, also wie wollt ihr das Essen haben, wie wollt ihr die Dekoration haben? Und das hat sich immer mehr so aufgebaut und das war eigentlich richtig geil. Aber es war auch, ist Shoutout zu Chrissy deswegen, weil sie es so gut gemacht hat. Es war für Judith und für Chrissy auch sehr stressig. Ich war die ganze Zeit arbeiten. Ich habe mich kaum eingemischt, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Aber das Ergebnis, was sie hier haben, ist einfach eine mega krasse Traumhochzeit, Alter. Wirklich scheiße. Ich frag mal anders. Jung, erzähl mal, wie war meine Hochzeit für dich?
Ich fand die sehr, sehr schön. Also ich kenne ja jetzt die Perspektive von der anderen Seite. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch mega anstrengend war. Aber für mich war das halt ich will nicht sagen simpel und minimalistisch, weil es trotzdem auch super schön war und alles. Also man muss hier auch anmerken, die haben hier sehr guten Service. Die waren immer hinterher, die waren immer so zuvorkommend und haben aber da merkt man auch das Asiatische, es war durchgetaktet.
Ja.
Es standen Leute, die dann auf die Uhr geschaut haben oder halt auch geguckt haben, okay, seid ihr ready, damit die Trauung wirklich nach Timing, Ablaufplan abläuft. Richtig gut. Für uns war es eh entspannt. Also ich glaube, als Gast von der Hochzeit ist es eh super entspannend.
Und als Gast von der Hochzeit, das muss ich dazu auch noch sagen, war halt mega krass. Wir haben ja allen Freunden 3 Jahre vorher Bescheid gegeben, hey, die Aussage war auch immer, wenn ihr Bock habt und wollt, es wird teuer, ihr müsst wahrscheinlich die Tickets selber bezahlen, ihr müsst die Räume selber bezahlen. Alles, was auf der Hochzeit passiert, geht auf uns. Aber wir werden auf der anderen Seite der Welt heiraten. Weißt du, wie krass es ist, wenn man die Einladung rausschickt und man zurückbekommt, ja, kein Problem.
Kann ich mir auch vorstellen.
Alter, das war so, Schatz, die sagen alle ja.
Also ich glaube, mit der Konstellation hätte ich auch im Ausland dann geheiratet.
Gerne. Mach nochmal, heirate nochmal.
Das kostet doch alles Geld, Jimmy.
Das war krass, dann bei der Hochzeit dazustehen und du hast einfach 30 deiner besten Freunde, sind alle da. Und alle haben fucking geheult, weil alle sich so sehr für eine Person freuen.
Ich bin hart, aber nicht, habe mich geheult.
Du hast nicht geheult?
Ich hatte vielleicht ein Tränchen.
Daran arbeiten wir noch. Ich hab so geheult, Alter.
Ja, geweint. Du hast schon geweint, als Judith ankam. Du warst auch so, ich hab's gesehen, ich kenne dich ja, du warst auch super unruhig. Du hast dich immer ein bisschen bewegt. Ja. Und dann halt dein Gesicht so wirklich.
Ja, war richtig an der Grenze und dann ist der Damm gebrochen. Und war so richtig,
wir hatten auch aus Spaß einen Backup-Plan. Wir sprechen Jimmys
Rede
im Chor dann.
Ja, und die Hochzeit war, ihr müsst euch vorstellen, stellt euch den schönsten Strand der Welt vor, mit bisschen Müll.
Ey, wir haben nochmal aufgeräumt vorher.
Und dann kamen die Leute, die haben aufgeräumt, stellt euch den schönsten Strand der Welt vor, da ist ein ganz riesengroßer Ring aufgebaut, mit Blumen beschmückt. Und in der Mitte von diesem Ring, wo halt ein Priester stehen würde oder jemand vom Standesamt, steht einfach einer deiner besten Freundinnen.
Ja. Mia hat es auch richtig stark umgesetzt.
Mit dem Mikrofon in der Hand und heißt dich herzlich willkommen zu deiner Hochzeit. Oh Mann, war das krass, ey.
Was ging in dir, als Mia dann plötzlich gesungen hat?
Ich habe nicht gewusst, dass sie singen wird, Mann. Also Mia ist unsere Trauerrednerin und sie hat dann plötzlich gesagt, ich habe für euch was vorbereitet und sie hat angefangen zu singen. Ich habe nicht gesungen, Mann. Ich könnte am Text aber hören, dass sie gerade unsere Liebesgeschichte singt.
Ach, du hast...
Das ist ihr Songtext, den hat sie selber geschrieben, Mann.
Ja.
Und das war die Liebesgeschichte von Judith und mir. Und das war so, boah, Alter. Weil Chami ist eine der besten Sängerinnen in meinem Leben, die ich je gehört habe, die für sich aktiv entschieden hat, nicht Sängerin zu werden.
Damit sie es aus Leidenschaft weitermachen kann.
Damit sie das aus Leidenschaft weitermachen kann und verstanden hat, dass das, was sie gerade beruflich macht, nochmal viel heftiger ihre Leidenschaft. Weil sie ist auch so eine krasse Organisationstalentin und halt ich finde, sie hat übelst die CEO-Fähigkeiten, ne?
So. Habe ich auch, also von der Ausstrahlung.
Vom Vibe her, du weißt so, okay, sie hat Faustdick hinter den Ohren und das streitet sie halt gerne aus und das stellt sie sogar, das Singen dem dahinter so. Und dann singt sie halt mit ihrer Singstimme und das ist halt so schön gewesen, sie wieder singen zu hören. Und dann singt sie etwas, was nur für euch geschrieben, also für meine Frau und mich geschrieben wurde. Und
richtig krass.
Das war richtig heftig und ich freue mich schon, wenn ich nochmal den Songtext lesen kann. Ja, also traumhafte Hochzeit am Strand, es war alles super geil. Und wir hatten ein paar Triggerpunkte, wo ich eigentlich dachte, du würdest weinen. Also mein Entrance-Song, als ich dann reinkam, war,
ich war
die Piano-Violin-Version von Digimon Butterfly. Leb deinen Traum.
Das war schon...
Das war heftig, oder?
Ja, ich hab's gefühlt. Das war ja unser Outro-Song nach der Trauung.
Ja, da habe ich's auch mega gefühlt, ey. Und dann kam Judith rein und mit Judith sind alle Dämme gebrochen. Alle haben geweint, alle haben geheult. So,
ich glaube,
Frau ist so schön.
Ich glaube, du hast sofort geweint, als Judith von ihrer Trauung ersten Satz gesagt hatte.
Ja.
Oder zweiten Satz.
Ja.
Du warst dann halt direkt so...
Kurz,
Moment.
Oh, das war so heftig so.
Ah, das war aber sehr, sehr schön.
Sie hat sich so übelst viel Sorgen um ihre Hochzeitsrede gemacht, über ihre Hochzeitsgelübde und dann als kommt sie mit so einem Text, was so schön ist.
Ja. Beide Texte waren so schön. Und beide Texte haben ineinander gegriffen, was halt super spannend ist.
Weil wir überhaupt nicht abgesprochen haben miteinander, die Hochzeitsrede.
Aber ihr habt euch trotzdem ergänzt, weil ihr einfach zwei Hälften, die jetzt zusammen sind.
Das hat's nochmal gezeigt, ne?
Oder wie ich in deinem Gästebuch geschrieben habe, oder Mika und
ich. Was ich noch durchlesen werde.
Zwei Reisende auf ihrem Weg, die ihre Reisegefährten gefunden haben. Und jetzt als Reisende, irgendwie sowas, weiß ich, jetzt gemeinsam ihren Traum ausleben und ihre Ziele gemeinsam ansteuern.
Ja.
Irgendwie sowas hatte ich, glaube ich, geschrieben. Ich habe es auf dem Handy, glaube ich, noch irgendwo.
Ich ziehe es mir gleich im Gästebuch rein. Muss mal gucken, wo der Gästebuch ist.
Aber so sehe ich euch. Ihr ergänzt euch gegenseitig. Ihr seid auch nicht zugleich.
Ja.
Aber er hat viele Connecting Points, aber auch viele Eigenheiten, wo jeder für sich gehen kann.
Ja.
Aber am liebsten wollt ihr alles miteinander teilen.
Richtig. Man muss ehrlich sagen, Junge, diese Frau, die macht mich so krass glücklich. Und diese Hochzeit hat nochmal gezeigt, was ich zum Glück brauche, ist diese Frau.
Und deine Gefährten.
Und meine Gefährten. Und weißt du, die waren alle da.
Und ich muss sagen...
Und die, die nicht dort vor Ort waren, die waren im Geiste da. Und das wusste ich auch.
Ich fand es halt so krass, wie gut das funktioniert hat. Jeder hat... Also wir sind die unterschiedlichsten Menschen
gewesen. Es sind viele Freundeskreise von uns, die miteinander nichts zu tun haben. Deren einziger gemeinsamer Punkt ist, dass sie sich immer zu meinem Geburtstag treffen, weil ich genau diese Freunde alle einlade.
Ja. Und wir haben uns alle prächtig verstanden. Wir haben alle so... Alle gemeinsam noch eine Woche, wäre geil. Ja. Ich glaube, wir werden auch die WhatsApp-Gruppe bestehen lassen und vielleicht künftig noch mehr Urlaube planen. Also so sehe ich uns.
Ja.
Spätestens auch mit dem Banana Squid Team.
Banana Squid?
Ja, jetzt haben wir noch einen Oktopus dazu. Ja.
Okay, das finde ich cool. Dann bin ich gerne beim Squid dabei. Ich stehe auf Oktopus. Weil
Squad, Squid, same.
Ach so, so, ich dachte wegen Hentai.
Ach so.
Ja, okay.
Ey, ohne Scheiß, ich bin sehr dankbar für die Einladung und auch für die Idee, dass wir hier hinkommen. So.
Ja.
Das ist sehr schön. Ich, viele, die mich kennen, wissen, dass mein letzter Urlaub, glaube ich, 9 oder 10 Jahre her ist.
Ja.
Aber die Zeit habe ich gebrochen. Egal, was du machst, ich bin am Start.
Das weiß ich. Das ist das Lustige. Ich schätze das und vor allem, ich weiß das. Ich weiß, ich brauche nur einen Ton sagen und dann bist du da und ich freue mich schon, wenn es das nächste Mal soweit ist wieder.
Ja.
Und wie unsere Freunde gesagt haben, das ist diese Reise mit allen Leuten in der WhatsApp-Gruppe war gefühlt eine Klassenfahrt nur mit den geilen Leuten.
Es war eine richtig geile Klassenfahrt. Also wir haben uns alle verstanden. Achso, wir müssen ja noch sagen, was Banana Squid oder Squad oder Banana Crew am Ende sein wird. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich nach der Trauung bei der Show euch tanzen gesehen habe. Und war auch schon eigentlich, aber ich stehe jetzt auf, ich battle, weil es gab so ein All versus One Dance Battle.
Es gab ein Cage für den Bräutigam Tanzbattle. Ja. Ich musste einmal gegen alle tanzen.
Dachte ich, ich stehe jetzt auch auf, aber ich habe gesehen, wie todesfertig du warst.
Ja.
Nein, ich mache da nicht nochmal mit. Ich hätte da so Kampfsport-Moves machen können.
Ja.
Aber ich habe jetzt Bock, einfach zu tanzen und auf der nächsten Feier von irgendwie einer unserer Gruppe mittanzen zu können.
Einfach mittanzen. Ich glaube, die Gruppe hat sich gefunden hier.
Irgendwann haben wir unsere Crew, die Banana Crew, wo wir die deutsche Meisterschaft einmal gewinnen.
Bei der Ü30.
Ja, bei der Ü30.
Ey, es ist so krass. Wir sind 30, heiraten hier und erschaffen gerade neue Kinderträume, auf die wir uns ransetzen wollen. Das ist geil.
Man braucht Träume, um voranzukommen.
Ja, Mann. Die ersten Träume sind erfüllt. Ey, ich erfülle gerade alle Kindheitsträume von mir sind erfüllt. Ohne Scheiß. Frau meines Lebens, Ort meines Lebens, Freunde meines Lebens. Und jetzt erschaffen wir...
Ich wusste schon immer, dass es Koh Samui dein Ort deines Lebens sein wird.
Pass auf. Bei 3 Jahren. Und jetzt erschaffen wir die nächsten krassen Ideen. Und so.
Ja, deutsche Meisterschaft mit Junge als Tänzer.
Ja, Mann. Und ich freue mich schon, weil das sind genau diese Art von Träume, die uns geprägt haben und jetzt erschaffen wir sie weiter.
Denn wir leben.
Wir sind immer noch Kinder. Wir leben?
Leben unseren Traum. Leb deinen Traum. Wir sind in einer Zeit, wo wir Träume ausleben können und halt tatsächlich Hobby zum Beruf machen können. Das ist halt das ganz Spannende. Deswegen ist es umso realistischer, dass wir unseren Weg gehen können. Wir sind nicht in einem Zwang. Das ist halt unsere Generation vorher. Weswegen wir auch diese Geschichte erzählen können, dass Eltern erster Generation, die nach Deutschland kommen und sagen können, okay, ich kann zufrieden sein für meine Kinder. Es wird den richtigen Weg gehen. Und das ist halt deeply ansprechend und halt auch irgendwie sehr vielsprechend für die Generation, die vor uns waren, die halt einfach nur für die Familie arbeiten mussten.
Richtig.
Und das sollten wir alle immer vor Augen halten und das sehr wertschätzen, weil die haben gearbeitet für die Familie und für die Zukunft.
Richtig.
Also
unsere Eltern haben sich aufgegeben, damit wir unser Leben gestalten können.
Aber das wird nicht oft genug gewertschätzt. Das merke ich auch bei mir.
Und wichtig ist es für uns, dass wir erkennen, wenn deine Eltern sich für dich aufgegeben haben, damit du dein Leben leben kannst, heißt es nicht, dass du jetzt die Erwartung deiner Eltern erfüllen musst.
Ja.
Sondern es heißt, du musst deinen Eltern zeigen, dass das, wofür sie gearbeitet haben, sich gelohnt hat, indem du denen zeigst, was dich glücklich macht.
Ja.
Und das ist etwas, das zeigst du deinen Eltern, was dich glücklich macht. Und das wissen deine Eltern einfach nicht. Weil wir haben das für uns aufgegeben.
Wir haben halt auch kein Gefühl für Zwischenmenschliches.
Nee, gar nicht, Alter. Gar nicht, Alter. Ich habe meinen Vater noch nie so glücklich erlebt wie auf dieser Hochzeit, muss ich dir ehrlich sagen.
Ey, der hat auch gedanced.
Der hat auch richtig abgedanced, habe ich mitbekommen.
Ja, richtig gut. Ja,
aber da war ich schon so todmüde, ey.
Ihr wart ja auch irgendwann weg, aber wir haben alle die Party noch aufrechterhalten. Ja. Ey, Jimmy, vielen Dank für deine Zeit. Ich muss jetzt demnächst auch den Flieger schnappen.
Ich lass dich fliegen. Ich bleib hier noch 2 Tage.
Ja.
Jung,
genieß die Zeit.
Wie läuft es? Machst du jetzt eine Ab?
Ich mache jetzt eine Abmoderation mit dir gemeinsam.
Alles klar.
Aber ich wollte mich einfach noch 100 Millionen Mal bedanken, dass du mich in Urlaub sozusagen gezwungen hast.
Ja. Also ich bin also echt stolz drauf. Also ich sag Zwang,
weil wenn du mich einlädst, dann ist es eine Pflicht.
Dann fühlst du dich verpflichtet zu kommen und ich find's super geil, weil du hast echt geschafft, keine SIM-Karte in dein Handy reinzupacken, weil du sonst arbeiten würdest und du hast, und das sehe ich als sehr großartiges Hochzeitsgeschenk, du hast mir deine volle Aufmerksamkeit gegeben.
Absolut.
Und tatsächlich mal nicht gearbeitet. Und jetzt, bevor wir gehen, sagst du mir, tatsächlich kaum gearbeitet. Kaum ist schon für deine Verhältnisse sehr gut.
Ja.
Und hier zu sein, zu sagen, Mann, ich bin gerade entspannt und könnt ihr noch 3 Tage sein, ist ein Satz, den ich normalerweise von dir nie höre. Und
niemals,
ich bin super glücklich, dich in diesem Modus hier erlebt zu haben.
Ja, ich würde wirklich noch 3 bis 7 Tage länger bleiben. Und einfach mit allen richtig, wirklich 3 bis 7 Tage länger.
Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich hier fertig bin in Thailand und auch nach Deutschland fliege, ich habe noch ungefähr eine Woche Urlaub.
Wir machen einen Bro-Abend. Oder Bro-Tag.
Wir machen uns einen fetten Bro-Tag.
Geil. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken und deine Einsichten sozusagen in deinen Werdegang. Jimmy Road to 4 Hochzeiten und seinem Traum.
Ey.
aber
ein Buch drüber schreiben.
Ja. Und vielen Dank, liebe Zuhörenden, dass ihr wie fleißig zuhört und den Podcast gut bewertet. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und auch mehr Einsichten jetzt in die vietnamesische Kultur mitnehmen, weil es ist halt eine ganz andere Welt. Also besonders, weil viele einfach der Zuhörenden aus der deutschen Community kommen wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann schreibt es mir. Wie kann man dich finden?
Achso, mich findet man auf erster Linie auf Instagram. Bin ich da ein bisschen persönlich, deshalb schreibt mir einfach eine Nachricht unter jimmy.ta.
Ich finde witzig, dass wir dieselbe Namens...
du bist Song.to, ne? Ja, ich bin Jimmy.ta. Ihr findet mich. Ansonsten findet mich immer irgendwie über Jung, weil wie gesagt, ich bin sein Macher. Und Jung ist mein Macher. Und wenn ich euch was nochmal geben kann, falls ihr nochmal euch fragt, Mann, das war jetzt so viel Weisheit, Shit. Ich hätte gerne eine kleine Zusammenfassung, was ich fürs Leben mitnehmen kann. Dann kann ich euch nur das sagen, was mir mein Leben gestaltet hat und mir geholfen hat und auch, wo Jung und ich uns immer wieder finden. Lebt deinen Traum, denn der wird wahr.
Ja. Stelle dich der Gefahr. Das ist wichtig auch noch.
Ja, geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also nochmals vielen Dank, liebe Zuhörenden. Wir hören uns wieder demnächst von unterwegs.
Von unterwegs. Bye, bye.
Bye. Tamam. Ist gut.
Sakrus.